Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Dienstag, den 12. Mai. Heute mit den folgenden Themen. Studierende der Universität Bern schreiben in diesem Semester ihre Prüfungen zu Hause. Dass Studierende das Beste aus ihrer schwierigen Situation machen, dürfe ihnen nicht vorgeworfen werden.
Als Studierendenschaft erachten wir es als eine Frechheit, Studierende als Schummelstudis hinzustellen und ihnen vorzuwerfen, aus gegebenen Situationen Vorteile zu ziehen.
Dann, auf dem Gebiet der heutigen Schweiz dürften bereits vor 5000 Jahren neue EinwandererInnen und Alteingesessene nebeneinander existiert haben. Zu diesem Schluss kommt eine kürzlich erschienene Studie, an der auch die Uni Bern beteiligt war.
Man muss immer wieder betonen, dass es grundsätzlich spannend ist, dass wir aus 7000 Jahre alten Skelettresten, also aus Knochen, die doch lange im Boden waren, immer noch die DNA von Menschen herausfinden können.
Und Theaterregisseurin Livia Ann Richard geht neue Wege und veröffentlicht ihren Roman Anna der Indianer. Darin verhandelt sie die Frage, wie wir zu unserer Identität finden.
Das Formen der eigenen Identität fernab von gesellschaftlichen Normen. Einfach den Mut haben, vielleicht neue Wege zu gehen.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Lena Lang.
An der letzten Sitzung des Berner Regierungsrates erteilte dieser die Konzession und die Baubewilligung für ein Pumpwerk am Wohlensee. Seit über einem Jahr wird in Hinterkappelen bereits gebaut. Das Unternehmen Energie 360 aus Zürich erstellt eine Heizzentrale. Energie 360 gehört zum Wärmeverbund, der ab der nächsten Heizperiode viele Liegenschaften in Hinterkappelen heizen soll. Nun steht dem 14 Millionen Franken Wasserkraftprojekt nichts mehr im Wege. Das Bundesamt für Verkehr veröffentlichte heute den Bericht zum alpenquerenden Güterverkehr. Im letzten Jahr fuhren erneut weniger Lastwagen durch die Schweizer Alpen. Die Anzahl Lastwagenfahrten sank auf knapp 900.000. Das sind rund eine halbe Million weniger als noch vor 20 Jahren. Auch die Bahnen transportierten weniger Güter. Hauptursache für die Abnahme sei die abgeschwächte Konjunktur, insbesondere in Italien. Heute ist der Internationale Tag der Pflege. Mit einem öffentlichen Appell verlangt der Berufsverband der Pflegefachleute von der Politik Maßnahmen gegen den drohenden Pflegenotstand. Bis 2030 brauche die Schweiz zusätzliche 65.000 Pflegende. Der Verband fordert deswegen mehr Ausbildungsplätze. Außerdem gebe fast jede zweite Pflegeperson den Beruf vorzeitig auf, weshalb es bessere Arbeitsbedingungen brauche. Anlässlich des Tags der Pflege erhebt auch die Gewerkschaft Syna Forderungen. Die Gesundheitsbranche brauche einen nationalen Gesamtarbeitsvertrag mit festgeschriebenen Mindestlöhnen. Eine Klinik von Ärzte ohne Grenzen in Afghanistan geriet heute Morgen unter Beschuss. Wer hinter dem Angriff steht, sei noch unklar, so die NZZ. Auch Angaben über Opfer gibt es zurzeit noch nicht. Laut einer Sprecherin des Innenministeriums sind Sicherheitskräfte vor Ort, um den Angriff abzuwehren. Bereits gestern wurden 4 Straßenbomben im nördlichen Teil Kabuls gezündet. Dabei wurden 4 Zivilistinnen, darunter ein Kind, verletzt. Und noch zum Wetter. Morgen Mittwoch kann sich die Sonne kaum durchsetzen. Das Thermometer zeigt 14 Grad. Am Abend könnte es stellenweise regnen. Auch Donnerstag und Freitag gibt's immer wieder Niederschläge bei Temperaturen zwischen 9 und 12 Grad. Erst aufs Wochenende hin meldet sich dann der Frühling zurück. Es gibt viel Sonnenschein bei Temperaturen bis zu 20 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Studierende der Uni Bern müssen trotz monatelangem Fernunterricht Prüfungen ablegen. Die Universitätsleitung hat festgelegt, dass diese Prüfungen grundsätzlich online stattfinden sollen. Daraufhin titelte die Tageszeitung Der Bund letzte Woche die Schummler-Studis der Pandemie. Die Studierendenschaft der Universität Bern, kurz SUB, wehrt sich gegen den Vorwurf, es gebe nun gute Noten ohne Leistung. Natascha Flückiger, Vorstandsmitglied der SUB, erklärt im Interview mit Noel Grossenbacher, weshalb der Titel Schummler-Studis unfair sei.
Die fehlende Transparenz und auch die zeitnahe Kommunikation im Hinblick auf die Leistungskontrollen führen dazu, dass Studierende vermehrt mit Prüfungsängsten und oder Motivationsproblemen zu kämpfen haben. Und so melden sich eben teilweise Studierende, die nicht genau Informationen zu ihren Prüfungen bekommen.
Die Unileitung hat ja beschlossen, dass die Prüfungen grundsätzlich online abgelegt werden sollen. Welche Herausforderungen kommen denn damit nun auf die StudentInnen zu?
Dass Studierende ihre Prüfungen von zu Hause aus schreiben müssten. Das Homeoffice stellt für viele Studierende nämlich eine ungewohnte Lernumgebung dar und zudem auch eine ungeeignete Prüfungsumgebung. Das wird ganz deutlich, wenn wir bedenken, dass die meisten Studis in WGs leben, wo eben begrenzte Platzmöglichkeiten sind, aber auch nicht immer eine ruhige Lernumgebung vorausgesetzt werden kann. Zudem Studierende mit ganz anderen Lebensrealitäten, wie beispielsweise studierende Eltern. Und bei ihnen liegt es auf der Hand, dass die Situation zu Hause eben keine geeignete Voraussetzung für das Schreiben einer Prüfung darstellt.
Von zu Hause aus die Prüfungen ablegen bedeutet zwangsläufig, dass Unterlagen und Internet genutzt werden können, eventuell auch andere Personen hinzugezogen werden können. Gibt es also diesen Frühling gute Noten ohne Aufwand?
Nein, aus Sicht der Studierendenschaft führt die aktuelle Situation nicht zu Vorteilen für Studierende. Gerade auch die Studierenden sind besonders von dieser momentanen Situation betroffen. So fehlt den Studierenden seit langem der Präsenzunterricht, auch der gegenseitige Austausch mit Dozierenden und Mitstudierenden. Ihnen fehlt der Zugang zu Bibliotheken, aber auch zu Lernorten. Und in so einer Situation müssten einfach die Herausforderungen für Studierende berücksichtigt werden. Und zudem ist vielleicht auch anzufügen, dass eben Studierende nicht nur lernen, um einfach ihre Prüfungen zu bestehen.
Ja, der Bund titelte ja letzte Woche Schummelstudis der Pandemie. Die Universitätsleitung selbst sagte auch, man könne dieses Semester nichts tun gegen Beschiss an den Prüfungen. Warum kritisiert die SUB den Artikel im Bund also trotzdem?
Weil als Studierendenschaft erachten wir es als eine Frechheit, Studierende als Schummelstudis hinzustellen und ihnen vorzuwerfen, aus gegebenen Situationen Vorteile zu ziehen. Denn wie ich bereits eben erwähnt habe, gibt es momentan auch für Studierende viele Herausforderungen. Und die Herausforderungen sind eben nicht nur für den universitären Betrieb. In einer Leistungsgesellschaft wie dieser mit dem Finger auf Studierende zu zeigen, empfinden wir als befremdlich. Nur normal, dass Studierende aus den gegebenen Umständen versuchen, das Optimum für sich herauszuholen.
Das sagt Natascha Flückiger, Vorstandsmitglied der SUB. Auf unserer Webseite info.rabe.ch gibt's auch den Link zum erwähnten Bund-Artikel. Die Studis an der Uni Bern sind also alles andere als faul, ganz im Gegensatz zu dieser Zürcher Band hier. Säubomb schaffen es gar nicht erst aus dem Bett. Hier sind sie mit Breakfast in Bed.
Feeling to take a part in someone's team. instead of reeling helplessly.
Rabe Info.
Aus archäologischer Sicht handelt es sich um eine sensationelle Erkenntnis. Auf dem Gebiet der heutigen Schweiz dürften bereits vor 5000 Jahren neue EinwandererInnen und Alteingesessene nebeneinander existiert haben. Zu diesem Schluss kommt eine kürzlich erschienene Studie, an der auch die Universität Bern beteiligt war. Dank dieser Studie konnte ein Stück weit deutlich gemacht werden, woher die heutigen EuropäerInnen eigentlich genau stammen. Demnach kamen unsere Vorfahren nicht nur aus dem Nahen Osten nach Mitteleuropa, sondern auch aus dem osteuropäischen Gebiet. Die tatsächliche Durchmischung der beiden Gesellschaften hat allerdings erst vor knapp 5000 Jahren begonnen. Bis dahin litten sie vermutlich nebeneinander in unterschiedlichen Regionen der heutigen Schweiz. Eine Erkenntnis, die nur dank umfangreichen DNA-Analysen und dank einer Rettungsausgrabung im Kanton Bern überhaupt erst möglich wurde. Salim Staubli berichtet.
Bislang wussten wir nur sehr wenig über die frühen Gesellschaften in der heutigen Schweiz und den Zeitpunkt ihrer Durchmischung. Nur dank neuesten Technologien und aufwendigen Ausgrabungen gelang einem internationalen Forschungsteam nun endlich der entscheidende Durchbruch. Daran beteiligt war auch das Archäologische Institut der Universität Bern und dessen Leiter Albert Hafner.
Für mich war eigentlich das Spannende eben diese These, dass wir da um 2800 vor Christus quasi einen letzten Bevölkerungswechsel haben in Europa und dass der eben in der Schweiz nicht so durchschlägt wie in anderen Regionen Mitteleuropas, zum Beispiel so in Mitteldeutschland, wo man das relativ gut untersucht hat. Und bei uns scheint es so, dass wir wie in abgelegenen Gebieten, vielleicht im alpinen Gebiet, dass wir da Leute haben, die eben nicht mit diesen Neuankömmlingen in Kontakt waren.
Lange Zeit wurde vermutet, dass diese Neuankömmlinge erst deutlich später nach Mitteleuropa gelangten. Nun steht allerdings fest, dass diese Menschen bereits auf das Ende der Jungsteinzeit um 2800 vor Christus zu uns gelangten. Und zwar nicht aus dem Nahen Osten wie die älteste europäische Gesellschaft, sondern aus der Kaspischen Steppe nördlich des Schwarzen Meeres. Darauf deuten verschiedene archäologische Funde und DNA-Analysen hin. Damit konnte das Forschungsteam beweisen, dass die beiden Gesellschaften vermutlich noch mehrere hundert Jahre nebeneinander existiert haben, ohne sich zu durchmischen. Der Archäologe Albert Hafner geht allerdings davon aus, dass die beiden Gesellschaften während dieser Zeit bereits voneinander wussten.
Also, dass die nicht voneinander wussten, das glaube ich nicht. Die Netzwerke waren in dieser Zeit schon so gut ausgebaut. Wir wissen zum Beispiel im 4. Jahrtausend, das war zwischen Elsass, Süddeutschland und Schweizer Mittelland ein Kommen und Gehen. Viele Produkte, die da auch ausgetauscht wurden, die Leute wussten sicher voneinander. Aber wenn man voneinander weiß, heißt das noch nicht, dass man sich auch mit denen wirklich auch verheiratet oder sonst irgendwie vermischt. Und diese Zahl von diesen Leuten, die eben nicht Kontakt mit der neuen Bevölkerung hatten, ist doch relativ klein. Das sind jetzt im Moment 7 Individuen. Und vielleicht hängt es auch mit der Topografie zusammen, oder? Dass diese 7 Personen, die wir dann haben, das sind ja auch Frauen, dass die eben eigentlich aus dem alpinen Gebiet stammen, oder? Das wäre eine Erklärung.
Der eigentliche Auslöser für das umfangreiche Forschungsprojekt war eine Ausgrabung in Oberbipp im Kanton Bern. Bei Bauarbeiten sind dort im Jahr 2011 große Steine und Knochen zum Vorschein gekommen. Daraufhin führte der Archäologische Dienst des Kantons Bern unter der Leitung von Albert Hafner eine Rettungsgrabung durch. Rasch war klar, dass es sich hierbei um ein Steingrab, ein sogenanntes Dolmengrab, handeln musste. Eine archäologische Sensation. Schließlich wurde in der Schweiz fast ein halbes Jahrhundert lang kein solches Grab mehr gefunden, erklärt Albert Hafner.
Das letzte Mal hatten wir das 1970 in Sion, Petit Chasseur, gefunden und danach nie mehr.
Die späte Entdeckung des Dolmengrabs von Oberbipp war für die Archäologen ein Glücksfall. Dadurch konnte das Massengrab ausgesprochen sorgfältig ausgegraben werden, sodass die 40 darin gefundenen Personen nicht mit moderner DNA in Kontakt kamen.
Oberbipp ist ausgegraben worden, quasi wie eine Crime Scene. Die Ausgräber hatten Ganzkörperanzüge, Mundschutz, Handschuhe, damit das nicht mit moderner DNA verschmutzt wird. Und ich denke, es ist im Moment kein Grab so gut ausgegraben worden vom Archäologischen Dienst wie Oberbipp in ganz Europa.
Dank der sorgfältigen Ausgrabung des Dolmengrabs konnten die Wissenschaftler belegen, dass die Menschen in Oberbipp in 2 Phasen bestattet wurden. Einmal um 3200 vor Christus und einmal um 2700 vor Christus. Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass es genau zwischen diesen beiden Phasen zu einer Durchmischung der altansässigen und der jüngeren Gesellschaft gekommen sein muss. Diese Vermutung zu beweisen sei allerdings schwieriger als gedacht, betont Albert Hafner.
Das Problem ist, von dieser jüngeren Phase sind nur Oberschenkel vorhanden gewesen. Offensichtlich sind die restlichen Körperteile, vor allem die Schädel, entfernt worden oder waren weg. Und deshalb hat hier die DNA nicht funktioniert, weil das funktioniert am besten an einem Knochen, der sich so hinter unseren Ohren befindet, am Felsenbein.
Dank der DNA-Analyse von anderen Ausgrabungsstätten ist sich das Forschungsteam jedoch einig. Zwischen 2800 und 2700 vor Christus muss es in weiten Teilen Mitteleuropas zu einem massiven Bevölkerungswechsel gekommen sein. Allerdings verlief dieser Wechsel nicht überall gleich schnell. Deshalb gehen die Archäologen davon aus, dass die beiden Gesellschaften in gewissen Regionen noch eine Zeit lang nebeneinander existiert haben.
Zum Beispiel in der Region am Zürichsee wechselt das Inventar dieser Leute, also auch in den Siedlungen, komplett, während zum Beispiel schon in der Westschweiz das etwa 400 Jahre braucht, bis sich das anpasst.
Dennoch sind die Archäologen weiterhin mit vielen offenen Fragen konfrontiert. So ist etwa nach wie vor unklar, ab wann es letztendlich auch in den alpinen Regionen der Schweiz zu einer Durchmischung der Bevölkerungsgruppen kam.
Aus dem alpinen Gebiet haben wir eigentlich keine Siedlungen, die wir wirklich kennen. Wir wissen also nicht, wie das dort abläuft. Da fehlen die Masse der Siedlungen und das, oder auch die Masse der Gräber. Das heißt, es gibt noch sehr viele weiße Flecken, wo wir keine Ahnung haben und wo noch sehr viel sich verstecken kann.
Das sagt Albert Hafner, er ist Leiter des Archäologischen Instituts an der Universität Bern. Weitere Infos zu den Parallelgesellschaften vor 5000 Jahren sowie Bilder zu den archäologischen Ausgrabungen gibt es auf unserer Webseite unter info.rabe.ch.
Rabe Info. Kultur.
Livia Ann Richard hat sich in Bern in erster Linie einen Namen als Theaterregisseurin gemacht. Die 50-Jährige arbeitet beim Theater Mathe mit und hat regelmäßig Stücke für das Gurten Freilichttheater inszeniert, so etwa den äußerst erfolgreichen Dallerbach-Krari. Nun legt Livia Ann Richard ihren ersten Roman vor. Anna, der Indianer, erzählt die Geschichte des Mädchens Anna, das sich nicht in zugedachte Rollen drängen lassen will. Gisela Feutz sprach mit Livia Ann Richard über ihren ersten Roman und wollte von ihr wissen, was sie dazu veranlasst habe, vom Theater in die Literatur zu wechseln.
Eben gar nicht das Ziel, ein Buch zu schreiben. Ich habe vor ein paar Jahren diese erste Szene geschrieben und habe das wieder weggelegt und habe mir gar nicht gedacht, dass das irgendwann ein Buch wird, und plötzlich hat sich dann die ganze Geschichte so vor meinem inneren Auge oder in meinem Geiste entwickelt und entpuppt, und dann habe ich das innerhalb von 3-4 Wochen hingeschrieben.
Anna, der Indianer. Anna ist die Protagonistin. Wer ist Anna?
Anna ist ein Mädchen, das sich nicht in die Konventionen der ihr zugedachten Rollen drängen lässt. Sie ist ein rebellisches Kind. Sie möchte schon im Alter von 4 Jahren nicht die Squaw, sondern der Indianer, und zwar nicht nur irgendein Indianer, sondern den Winnetou spielen, und bringt das auch zustande. Und so geht das eigentlich ihr ganzes Leben lang. Sie macht keinen Unterschied zwischen den Rassen, zwischen den Menschen. Sie sieht nicht ein, warum aufgrund von primären Geschlechtsmerkmalen ein Unterschied in der Behandlung von Menschen gemacht werden soll oder auch ein Unterschied gemacht werden soll im Unterschied von verschiedenen Hautfarben. Das sind Dinge, die Anna nicht einsieht, und dagegen wehrt sie sich.
Dein zweiter Vorname ist ja Anne. Wie viel Livia Anne Richard steckt denn in Anna, dem Indianer?
Ich kann es nicht in Prozent sagen, aber es ist klar, wenn man in diesem Genre schreibt, Coming of Age, dann hat das wahrscheinlich immer auch etwas mit einem selber zu tun. Ich habe jetzt nicht die Theaterwelt behandelt oder meine Welt in dem Sinne, aber sagen wir mal so, ich habe auch Indianer gespielt als Kind, und ich habe mich auch dagegen gewehrt, nicht immer die Squaw spielen zu müssen.
Eines der Hauptthemen klingt ja bereits im Titel an, eben Anna der Indianer, nicht Anna die Indianerin. Du verhandelst die Frage nach Geschlechterrollen, nach Geschlechteridentitäten in unserer Gesellschaft. Warum gerade dieses Thema?
Das ist vielleicht auch aus persönlichen Beweggründen. Ich habe selber mein Frausein nie zum Thema gemacht und hatte deshalb eigentlich auch nie Probleme in dieser, neuerdings nicht mehr so, aber lange Männerdomäne des Theaters, insbesondere der Regietätigkeit. Und ich glaube, dass Frauen eben einfach hinstehen und ihr Ding machen sollten, und hoffe, dass ich mit diesem Buch auch ein bisschen in diese Richtung die Frauen beeinflussen kann.
Das ist sicher ein löblicher Ansatz. Nun könnte man ja aber argumentieren, dass es sehr wohl Strukturen gibt, die eben verhindern, dass Frauen gleich aktiv sein können. Also ist das vielleicht nicht ein bisschen zu wenig weit gedacht, wenn man sagt, Frauen müssen halt einfach machen?
Ich denke, ich habe mich halt in meinem Leben immer gewehrt, wenn ich auf das Frausein reduziert wurde, beispielsweise auch in der Erziehung meines Sohnes. Also ich habe das einfach 50-50 mit meinem Mann geteilt, und da muss man eben das Gespräch suchen, und man muss endlose Gespräche führen, und da nicht aufgeben, wenn man das will. Es gibt selbstverständlich auch Frauen, die sich entscheiden, beispielsweise die Mutterschaft voll zu leben, und dagegen spricht auch nichts. Ich finde, das muss jede Frau für sich selber entscheiden. Aber es gibt eben Wege, sich gegen diese Strukturen zu wehren.
In Anna der Indianer werden ja auch andere Aspekte zu Identität verhandelt, also zum Beispiel das Erwachen oder das Entdecken der eigenen Sexualität, auch das Kennenlernen von Grenzen. Kann man sagen, Anna der Indianer ist ein Buch über das Formen der eigenen Identität?
Ja, ich glaube, das ist eine gute Zusammenfassung. Das Formen der eigenen Identität fernab von gesellschaftlichen Normen. Einfach den Mut haben, vielleicht neue Wege zu gehen.
In einer Rezension, die ich gelesen habe zu deinem Buch, wird gesagt, dass der Umgang mit den Geschlechtern sehr schwarz-weiß sei. Also es gibt entweder Frau oder Mann, Indianer oder Mädchen, und dass es da doch Übergänge gäbe, also nicht einfach nur ein Schwarz-Weiß. Was sagst du dazu?
Ich habe hier geschrieben auf diese Rezension hin, dass mich das auch nervt an Anna. Dass mich das auch genervt hat. Nur ist Anna im Band 1, in diesem Anna der Indianer, einfach noch nicht so weit, den Mann und das Männliche quasi auch in sich zu integrieren. Und ich schreibe jetzt am Band 2, weil Anna hat mich nicht in Ruhe gelassen und sie ist jetzt auf dem Weg in diese Richtung.
Livia Ann Richard haben wir gehört. Mehr Infos zu ihrem Buch Anna der Indianer gibt's bei uns auf info.rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info vom Dienstag, den 12. Mai. Auf unserer Webseite rabe.ch gibt's Podcasts aller Infosendungen zum Nachhören sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Beigetragen zu dieser Sendung haben Lena Lang, Noel Grossenbacher, Salim Staubli und Gisela Feutz. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Schön, dass ihr dabei seid. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.